Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Alles Gute zum Muttertag an alle Mütter hier. Ich glaube, wir haben einige hier. Wir werden dazu aber gleich noch was hören, aber schon mal vorweg. Die Predigt heute, die handelt darum, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und bevor ich da voll einsteige, habe ich eine Frage an euch. Wer ist Brillenträger? Dazu zählen auch Kontaktlinsen. Einfach mal kurzes Handzeichen. Ich meine, ich sehe es ja bei den meisten. Okay, das sind doch einige. Und wer von euch ist dann kurzsichtig? Ja, also wer hat Probleme, die Ferne zu sehen? Ja, das sind doch einige, nicht ganz die Hälfte. Ich bin sehr kurzsichtig, ich würde sagen blind wie ein Fisch. Ich habe so 4,5 Dioptrien und 5,25. Genau, und andere sagen jetzt, ich habe 10 oder so. Ich glaube, meine Mutter hat schon minus 11. Ich hoffe, da komme ich nicht hin. Aber wenn ich jetzt die Brille abziehe, dann, ich weiß nicht, ob ich den Esko gerade noch erkennen würde, aber es ist schon sehr, sehr schwammig. Und bei mir fing das an, in der dritten Klasse, ich saß im Unterricht und es kam recht plötzlich über mich, so habe ich das in Erinnerung, dass ich da saß und die Tafel nicht erkennen konnte. Jetzt weiß ich, dass das schleichend ist medizinisch, aber irgendwie war das plötzlich überraschend und die Lehrerin hat mich aufgerufen, ja Mike, lies doch mal vor. Und ich saß da und dachte irgendwie, ja ich kann aber nicht. Und dann haben meine Eltern und die Lehrer gemerkt, vielleicht braucht der Junge eine Brille. Bin ich zum Augenarzt, habe eine Brille bekommen und habe seit der dritten Klasse Brille getragen. Da war ich so 9 Jahre wahrscheinlich und das war auch kein Problem, bis ich in die 6. oder 7. Klasse gekommen bin. Da war ich dann so 13, 14 oder 12, 13 und da fing ich an, so irgendwie cool sein zu wollen. Ja, ich hatte coole Freunde, man hat irgendwie plötzlich Markenklamotten getragen, zumindest wenn man sich's leisten konnte. Und es war plötzlich wichtig, wie man aussah, wie man sich so präsentiert hat. Das wurde immer mehr wichtig und ich habe gemerkt, meine Brille passt nicht in dieses Gesamtkonzept. Ja, mich hat es total genervt und damals, so vor 20 Jahren war das circa, da gab es auch echt noch keine schönen Brillen. Ja, da gab es so diese typischen runden Drahtdinger oder so ganz bunte, ich hatte eine, die war grün, gelb, rot und noch irgendwas von den, also furchtbar, wenn ich so heute Bilder sehe, da muss ich mich immer noch fremdschämen. Und ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt? So Kontaktlinsen waren keine Lösung, die waren damals richtig teuer. Ich weiß noch, dass meine Mutter so feste Kontaktlinsen hatte, die haben über 1000 Euro oder D-Mark damals gekostet. Und ich wusste auch, ich hätte die sowieso jeden zweiten Tag verloren. Und dann habe ich eine sehr gute Idee gehabt. Ich dachte, ich ziehe einfach meine Brille aus. So, brauche ich nicht. Ich sehe zwar nichts, aber mein Aussehen ist mir wichtiger. Ja, ich war tatsächlich so eitel. Ich habe dann eben in der 6., 7. Klasse angefangen, einfach meine Brille nicht mehr zu tragen. Und ich war wirklich blind, also damals schon. Und ich erinnere mich an so ein paar Momentaufnahmen, wie ich in der Innenstadt stand und auf die Straßenbahn gewartet habe im schönen Freiburg. Und dann kamen irgendwelche Leute vorbei und dann sagten, hallo Mike und so. Und ich habe die nicht erkannt. Ja, und es hat wirklich lange gedauert, bis sie so fast vor mir standen, also so, keine Ahnung, so 2 Meter oder so. Da dachte ich, ach, du bist das, hallo. Und die haben mich immer recht komisch angeguckt und sich gefragt, so, was ist eigentlich dein Problem? Weil natürlich alle nicht wussten, dass ich kurzsichtig bin. Und so gab es wirklich viele peinliche Momente. Und am schlimmsten war es immer in der Schule. Weil, wie gesagt, ich wollte ja cool sein. Ich saß so in den hinteren Reihen und konnte... Also es wird ja nicht besser, ja, wenn ich in der dritten schon nicht die Tafel erkennen konnte. Viel weniger in der 7. Klasse dann. Und ja, da war dann echt so Situation, ja Mike, was ist denn die Lösung, sag doch mal. Und ich saß da und ich war jetzt nicht blöd, ja, aber ich konnte es einfach nicht sehen. Und dann gesagt, ja, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, muss ich passen. Und es war mir jedes Mal so peinlich, aber mir war es noch peinlicher, meine Brille zu tragen. Ja. Mir war das so wichtig, gut auszusehen. Und mir da nicht die Blöße zu geben. Und ich erinnere mich, wie das dann in der, ich glaube, ich habe das wirklich lange durchgezogen, wie so in der 9. Klasse oder, ja, ich glaube, in der 9. habe ich dann allmählich angefangen, so mich zu trauen, die Brille wieder aufzusetzen im Unterricht. Ja. Und ich weiß noch, ich saß da und der Angstschweiß trat mir auf die Stirn. Ich habe dieses Etui aufgemacht und dachte, hey, komm, jetzt zieh sie einfach an. Du musst hier mitmachen, sonst packst du deine Schule nicht. Ja. Ich habe mir die Brille aufgezogen und mich so versteckt, dass mich keiner sieht, nur damit ich auf der Tafel lesen konnte und abschreiben konnte. So extrem war das bei mir. Ja. Ihr mögt lachen oder denken, was hat der für einen Spleen? Aber es war wirklich so. Mir war das unglaublich peinlich, damals Brille zu tragen. jetzt ist alles besser. Ich würde nicht sagen, dass ich weniger eitel bin, aber es gibt schönere Brillen. Von dem her tue ich mich jetzt nicht mehr schwer, Brille zu tragen. Und bin froh, dass ich sehen kann, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass es Brillen gibt. Ganz anders, wenn man weitsichtig ist, da hat man andere Probleme. Von dem her, euch lasse ich heute mal unberührt. Aber für alle, die kurzsichtig sind, es lohnt sich, Brille zu tragen. Man kommt doch besser durchs Leben. Was hat das mit meiner Predigt heute zu tun, fragt ihr euch zu Recht. Ist meine letzte Predigt, die ich in der EFG Wiedenest halte. Zumindest jetzt im Rahmen meiner Anschnude her. Aber ist tatsächlich meine letzte Predigt. Und als ich das Thema bekommen habe, gemeinsam Gottes Reich bauen, habe ich viel gebetet und Gott gefragt, gibt's irgendwas, was du noch so besonders sagen möchtest, was ich irgendwie noch hier so als Letzte lassen kann? Ich dachte, ich mache jetzt ein paar letzte Widerstanden. Und die Versuchung, nicht so alles rauszuhauen, was ich denke und was so alles nicht so gut läuft. Ja, die Versuchung ist ja immer da, wenn wir dann weg. Und ich habe so im Gebet irgendwie ganz starke Ermutigung heute Morgen schenken, die so ganz gut in dieses Thema auch. Und das ist nicht die, die auf dem Zettel steht, aber ich denke, das nachher noch vielleicht kurz. Das Brief aus dem ersten Kapitel aufs Herz geleitet habt, könnt ihr gerne den zweiten Petrusbrief auf. Und es ist das erste Kapitel von Vers 3 bis Verse 11. Ich lese einfach mal kurz die Einleitung vom Petrus vor. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. Das finde ich eine schöne Einleitung. Petrus macht von vornherein klar, hey, ich schreibe an alle, die den Glauben mit mir teilen, die den gleichen Glauben empfangen haben wie ich, dass ein Geschenk Gottes ist an uns. Und er wünscht sich von ganzem Herzen, dass die, an die er schreibt, immer mehr Jesus, unseren Herrn, kennenlernen. Und wenn man so einleitende Werke liest zu Petrus, so Kommentare, dann bezeichnen einige doch den zweiten Petrusbrief als das Vermächtnis des Petrus, weil es eben der letzte überlieferte Brief von ihm ist. Ich dachte, das passt hier irgendwie so zu meinem Vermächtnis an euch, meine letzte Predigt hier. Und dann schreibt er weiter, Verse 3 bis 4. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ich finde es schön, wie Petrus das schreibt, dass uns wirklich alles gegeben ist, was wir brauchen, um so, dass Gott Ehre bekommt durch unser Leben. Wir haben wirklich alles empfangen, was wir brauchen, um jeden Tag zu einem Tag zu machen, an dem wir so leben, dass Gott Freude an uns hat. Sünde zu überwinden, der Heiligkeit nachzustreben, gute Werke zu tun, für Gott da zu sein, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Wir haben alles bekommen. Und wie haben wir es bekommen? Das ist total simpel, indem wir ihn kennengelernt haben. Das sagt die Bibel hier. In dem Moment, wo wir Jesus Christus erkannt haben, wo wir seine Gnade angenommen haben, seine Güte für unser Leben, in dem Moment haben wir auch alles bekommen, was wir brauchen, um für ihn zu leben. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wir wurden von Neuem geboren. 2. Korinther 5,17 steht auch, wir sind jetzt eine neue Kreatur in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Alles und noch viel, viel mehr haben wir bekommen, als wir Jesus angenommen haben. Und dann schreibt er sogar noch weiter, dass wir teilhaben an seiner göttlichen Natur und dass wir dem Verderben dieser Welt entrungen sind, ja, entflohen sind. Und ich finde, das ist so schön, wie Petrus das hier schreibt. Und ich weiß, ich habe meine Geschichte hier schon immer mal wieder erzählt und ich will euch jetzt auch gar nicht langweilen damit. Aber ich durfte das zutiefst erleben. Ich bin aus einer zerrütteten Familie herausgekommen, hab schlimme Dinge erleben müssen, auch mit Drogen und allem drum und dran. Und mit 18 war es dann tatsächlich so, da ist Gott in meinem Leben gekommen. Er hat mich quasi durch seine Güte gerufen und hat mir durch seine Güte und Barmherzigkeit neues Leben geschenkt. Und ich durfte das empfangen. Und wie ich es empfange? Indem ich Buße getan habe, indem ich ihm gesagt habe, hey Gott, hier ist mein Leben, das ist ein riesiger Scherbenhaufen, es tut mir leid, was ich getan habe, es tut mir leid, wo ich vor dir weggelaufen bin, wo ich deine Gebote mit Füßen getreten habe, bitte vergib mir und komm in mein Leben. Und das hat er getan. Und seitdem weiß ich, dass ich so viele Verheißungen und Zusagen habe, die über meinem Leben stehen. Zum Beispiel Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Psalm 23. Und das darf ich erleben, das darf ich bezeugen. Ich bin jetzt über 14,5 Jahre Christ oder fast. Und seitdem darf ich das wirklich erleben, wie Gottes Güte Tag und Nacht da ist. Das heißt nicht, dass immer alles easy läuft und super und einfach ist. Aber Gottes Güte und Barmherzigkeit ist da. Und so gibt es noch viel mehr Verheißungen. Über 360 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Wie oft haben wir Angst, wie oft sind wir irgendwie furchtsam und immer wieder steht da die Verheißung, fürchte dich nicht. Oder die Verheißung aus Römer 8, ja, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Oder was oder wer mag uns von Gottes Liebe trennen? Oder Römer 10, Vers 10, wenn wir mit dem Mund bekennen und im Herzen glauben, dann sind wir errettet. Es gibt so schöne, gute, feste Zusagen über unser Leben, die wir bekommen, die für uns auch gelten, wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen. Und darauf gründet unser Glaube, darauf festigt unser Glaube, das ist unser Fundament. Ja, Jesus der Eckstein und diese ganzen Verheißungen, die uns durchtragen durch unser Glauben. Das sagt Petrus hier und ich finde das extrem ermutigend und erbauend. Und dann sagt er weiter in den Versen 5 bis 7. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zu Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glauben und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Darum setzt alles daran. In der Neues Leben Übersetzung steht, strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Und wenn ich diese Worte höre, streng dich an, und es irgendwie mit dem Glauben zusammensetze, dann widerstrebt erstmal alles in mir. So eine natürliche Abwehrreaktion wie anstrengen. Da stand doch gerade Petrus geschrieben, ihr habt den Glauben und die Errettung geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk. Warum schreibt ihr jetzt plötzlich, strengt euch an? Ja, gebt alles, gebt euer Bestes, setzt alles daran. Ich löse das gleich auf. Was sagt ihr denn, worum wir uns anstrengen sollen? Die Verheißung Gottes in unserem Leben zu leben. Das heißt, es anzunehmen und auch zu leben und umzusetzen. Und dann kommt hier eine ganze Auflistung von insgesamt 7 Dingen, die er anspricht, die ich eben mit euch anschauen möchte. Vers 5. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Charakterfestigkeit ist das griechische Wort dafür und in manchen englischen Übersetzungen auch ein bisschen besser übersetzt, bedeutet eigentlich moralische Exzellenz, Perfektion und wie es Luther übersetzt, auch richtig Tugend. Worum es da letztlich geht, ist das Bestreben, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, nicht perfekt zu sein, das wissen wir, das werden wir erst sein, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber dieses Bestreben, es zu versuchen, es jeden Tag aufs Neue zu tun, wirklich Jesus ähnlicher zu werden. Das ist ja, was auch die Bibel sagt. Werdet Jesus gleich, zieht den neuen Menschen an, zieht Jesus an, folgt seinen Fußstapfen, lasst euch verwandeln in sein Angesicht und so weiter und so fort. Die Bibel ermutigt uns immer wieder, Jesus ähnlicher zu werden. Das sollte unser tägliches Bestreben zu sein. So, Herr, wie kann ich dir ähnlicher werden? Zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Was heißt jetzt geistliche Erkenntnis? Ich finde, die Neue Genfer Übersetzung hat das schon ganz gut gesagt. In vielen Übersetzungen steht einfach nur Erkenntnis. Und damit ist aber nicht gemeint irgendwie Allgemeinwissen und man soll jetzt irgendwie besser sich auskennen und viel Wissen anhäufen und vielleicht noch ein paar wissenschaftliche Abschlüsse haben. Das meint die Bibel gar nicht, gerade auch in der damaligen Zeit vor allem nicht, wo es noch viel darum ging, viel Wissen zu haben. Weil das heute ja auch ganz wichtig ist. Da steht ganz bewusst geistliche Erkenntnis. Und damit ist ganz, ganz simpel gemeint, Gott zu erkennen. Was Petrus ja auch ganz am Anfang geschrieben hat. Darum setzt alles daran, geistliche Erkommen, Gott kennenzulernen. Wie tun wir das? Vor allem, indem wir sein Wort studieren. Was Paulus hier sagt, ist, hey, setzt alles daran, Gottes Wort zu lesen, Gott immer besser kennenzulernen. Auch zu beten gehört natürlich auch dazu, Zeit mit Geschwistern zu verbringen und so weiter. Aber vor allem und über allem sein Wort kennenzulernen, weil das ist das, worin er sich offenbart hat. Das ist das, worin wir ihn kennenlernen können und vor allem seinen Willen erkennen können. Als nächstes schreibt er zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Was ist Selbstbeherrschung? Wir wissen, es ist auch eine Frucht des Geistes aus Galater 5. Aber wie das Wort schon selbst sagt, das heißt im Endeffekt, sich selbst im Griff zu haben, sich selbst zu kontrollieren. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Diät mache, meinen Magen und meinen Hunger unter Kontrolle zu haben. Oder wenn ich Auto fahre, nicht die Aggressionskeule zu schwingen wie ein Berserker. Ja? Und jeder, der schon mal mit mir gefahren ist, der weiß, dass ich mich da schwer tue. Ich bin tatsächlich recht aggressiv und reg mich auch sehr gerne über andere auf. Aber ich habe auch alles Recht dazu, weil ich bin einfach der beste Autofahrer, den diese Welt je gesehen hat. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wenn du das von dir denkst, denke ich, liegst du falsch, weil ich es bin, ja. Aber ganz ehrlich, ich denke, meine Güte, wie fährt der? Und wo hat der seinen Führerschein gemacht? Und oh, und ich reg mich auf und ich hub tatsächlich auch relativ oft. Und ich führe das zurück auf mein südländisches Temperament und halt tatsächlich darauf, dass ich es besser kann, ja. Ihr lacht alle, weil ihr euch da selber wiederfindet, klar. Aber wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Ich habe mich selbst nicht im Griff, wenn ich das mache. Und wisst ihr, wir können darüber lachen und eigentlich ist es ja auch keine große Sache, denken wir, aber das sind doch die kleinen Dinge, worum es geht. Und genau das ist es, was Petrus sagt, wenn er schreibt, hey, setz alles daran, streng dich an, diese Dinge zu erreichen in deinem täglichen Leben. Weil ich glaube, Gott findet es nicht toll, wenn ich das mache. Von überzeugt, dass Gott sich nicht daran freut, wenn ich irgendwie in meinem Auto schreie, auch wenn es keiner hört, ja, Mann, der Idiot und so, ja, Gott findet das nicht toll. Und für mich ist es einfach nur ein ganz klares Zeichen, hey Mike, du hast dich selbst überhaupt nicht im Griff, wenn du im Auto sitzt. Und ich kann eben sagen, so bin ich halt und ich bin ja im Recht, ist ja ganz klar. Oder ich kann sagen, Gott, es tut mir leid, bitte veränder mich, weil dich ehrt es nicht, wenn ich so lebe. Und das ist genau das, was Petrus meint, wenn er diese ganzen Katalog hier runterschreibt, wovon wir uns anreizen lassen sollen, wovon wir uns beeinflussen lassen sollen von diesen guten Dingen, wonach wir streben sollen. Selbstbeherrschung bedeutet auch, wenn du Single bist, obwohl unsere Welt unglaublich, wir sind sehr, 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 sehr herausgefordert, sexuell reinzubleiben in unserer Umwelt. Und wenn du Single bist, bedeutet es für dich aber trotzdem, Jungfrau zu bleiben, bis du verheiratet bist oder stirbst. Das ist zum Beispiel Selbstbeherrschung. Trotz dieser wirklich, wirklich großen Herausforderung, in der wir heutzutage leben, dir das zu bewahren. Und ich glaube, das passiert nicht von alleine. Weder Selbstbeherrschung noch die anderen Punkte. Und ich glaube, das ist die Gefahr bei uns Christen, dass wir manchmal denken, okay, ich habe jetzt ein Gebet gesprochen, habe mich taufen lassen und jetzt macht Gott da schon alles und ich kann mich zurücklehnen und die Füße hochlegen. Aber wenn ich im Auto sitze und diese Wutanfälle habe oder mit meiner Frau streite, ja, das wird nicht einfach weggehen, wenn ich nicht da auch aktiv werde. Das Gute ist aber, ich habe alles, was ich brauche, um es loszuwerden. Aber es passiert nicht einfach automatisch. Deswegen sagt Petrus immer wieder, setzt alles daran. Zur Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit. In schwierigen Zeiten, in Herausforderungen, in Versuchungen, in Leid und Krankheit, in Verfolgungen, in all den Dingen, denen wir täglich ausgesetzt sind, standhaft zu bleiben. Nicht aufzugeben, nicht Gott anzuklagen, nicht Gott den Rücken zuzukehren, sondern dran zu bleiben, wie wir es letzte Woche auch gehört haben. Standhaftigkeit. Das kostet manchmal mehr an anderen Tagen als an anderen. Aber das ist, was Gott von uns fordert, wo er sagt, hey, mach das, seid standhaft. Zur Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Im Endeffekt soll jeder Bereich unseres Lebens Gott Ehre geben. Jeder einzelne Bereich, auch eben das Autofahren. Wir sollen in jedem Bereich Ehrfurcht vor Gott haben. Und Ehrfurcht vor Gott bedeutet letztlich einfach Gott gefallen zu wollen. Wunsch zu haben, hey, alles, was ich mache, soll dir zur Ehre dienen. Alles, was ich mache. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist manchmal ganz schön herausfordernd, weil selbst unter uns Christen wird man dann, wenn man das wirklich ernst nimmt, auch mal ganz schnell als Fanatiker abgestempelt, ja. Meine Güte, du nimmst es aber ernst, jetzt sei doch mal locker und so sind immer wieder Situationen, wo es echt viel kostet, selbst hier im eigenen Stall hier, alles für Gottes Ehre zu machen, wirklich alles. Welche Witze erzähle ich, welche Videos schaue ich mir an, was mache ich, wie lebe ich meinen Alltag auf der Arbeit, wie rede ich über Kollegen, all das sind Situationen, wo wir uns jeden Tag aufs Neue entscheiden können, Gott die Ehre zu geben oder nicht. Es ist schwierig und ganz oft werden wir dumm dastehen, wenn wir das machen. Aber Gott ehrt das. In 1. Korinther 4,10 schreibt zum Beispiel Paulus, hey, wir sind Narren für Christus. Für die, die nicht an Gott glauben, ist das sowieso alles Torheit. Und im Endeffekt ermutigt er uns, selbst wenn ihr blöd dasteht, macht es trotzdem, weil Gott gibt Ehre und das ist das Richtige, was wir tun sollen. Alles, jedem Bereich unseres Lebens unter Gottes Herrschaft zu stellen. Und die zwei letzten zu Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Hier sind zwei Wörter, das ist einmal Philadelphia, das ist diese geschwisterliche, diese brüderliche Liebe. Wenn du zu Christus gehörst, gehörst du automatisch zur Familie Gottes. Ob du darauf Bock hast oder nicht, ob du das möchtest oder nicht, das ist einfach so. Das ist wie für die, die jetzt schon geheiratet haben. Man heiratet nicht immer nur diese Person, man heiratet die ganze Familie. Ja, und bei manchen ist es einfacher als bei anderen. Meine Schwiegerfamilie wohnt zum Beispiel in den USA. Ja, das ist manchmal einfacher, obwohl ich schade finde, weil ich die sehr mag. Aber andere haben dann die Schwiegermutter direkt um die Ecke und denken sich manchmal, ach, vielleicht sollten wir in die andere Stadt wechseln, ja. Aber als Christ ist es so, du gehörst dazu, du gehörst dazu, du gehörst dazu. Ob es dir passt oder nicht. Und es ist einfach so, Blut ist dicker als Wasser. Und wenn wir zu Christus gehören, dann gehören wir in diese Familie. Ja, das ist eine geistliche Familie, das ist schon klar. Aber es gehört dazu. Und wie gehen wir in der Familie miteinander um? Ja, da kann man auch mal streiten, sich auch die Köpfe einschlagen und all das. Das ist, gehört dazu. Ja, wir sind immer noch Menschen. Aber letztlich ist es doch eine Liebe, eine Verbindung, ein stetiges Vergeben, ein füreinander Dasein, füreinander Sorgen, füreinander achten, aufeinander Acht haben, füreinander beten. All diese Dinge. Und dann die Agape, die Liebe zu allen Menschen. Selbst zu Feinden. Und Agape ist auch die Liebe, von der wir in Johannes 17, glaube ich, lesen, woran Menschen uns sagt, dieser Liebe untereinander, woran die Welt erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Das sind diese sieben Punkte, wo, von denen Petrus hier schreibt, strebt beständig danach, setzt alles daran, in diesen Bereichen zu wachsen. In Charakterfestigkeit, in geistlicher Erkenntnis, in Selbstbeherrschung, in Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen Menschen. Und warum schreibt er das? Das lesen wir in Vers 8. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Das ist das Ziel. Petrus schreibt es am Anfang und er schreibt es jetzt schon wieder. Das Ziel soll doch sein, immer besser kennenzulernen. Und wenn das, was sie ja gerade beschrieben hat, bei uns da ist und wir immer wieder darin wachsen und beständig zunehmen und alles daran setzen, auch darin zu wachsen, dann werden wir Jesus immer besser kennenlernen, dann ist unser Glaube fruchtvoll, dann werden wir einen Unterschied machen, dann werden wir das tun, wozu Gott uns eigentlich berufen hat. Das ist eine starke Ermutigung, das ist eine wirklich starke Ermutigung. Wenn du dich fragst, was will Gott eigentlich von meinem Leben, was soll ich eigentlich tun, was ist meine Berufung, ja, wo kann ich Reich Gottes bauen, dann fängt das hier an, in unserem Charakter, dann fängt es hier an, in wie leben wir denn in unserem Alltag Christ sein. Ja, wir können immer auf andere Leute schauen und denken, oh, da wäre ich gerne, oh, das würde ich gerne machen, oh, wenn ich diesen Glauben hätte, wenn ich das könnte, wenn ich nur, hätte ich nur. Petrus schreibt aber, du hast alles, was du brauchst und es geht erstmal darum, die Person zu sein, die du sein sollst, dann wird das alles andere von alleine kommen. Du wirst niemals da ankommen, was du dir wünschst, wenn du nicht den Charakter mitbringst, wenn du nicht diese geistliche Reife mitbringst, die Gott sich von uns wünscht und die er von uns fordert. Das ist so das allererste, worum es Gott geht. Dass wir ihm Ehre geben, ihm ähnlicher werden, ihn von ganzem Herzen lieben. Und das hat Einfluss auf unseren Charakter, auf unser ganzes Sein. Und dann werden wir fruchtbar sein in unserem Dienst. Dann werden wir fruchtbar sein in unserer Nachfolge. In Johannes 15 sagt Jesus genau das. Er sagt, hey, wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr Frucht. Wenn ihr keine Frucht bringt, werdet ihr abgeschnitten. Es geht in unserem Leben doch darum, Jesus immer besser kennenzulernen, für ihn da zu sein, was zu erreichen, Reich Gottes letztlich zu bauen. Paulus, der sicherlich am meisten Erkenntnis überhaupt hatte von Jesus, der unglaubliche Offenbarung hatte, der ganz viel vom Neuen Testament geschrieben hat, selbst er schreibt es immer wieder, ich möchte Jesus mehr erkennen. Philipper 3,10, ihn möchte ich erkennen, so als würde er ihn gar nicht kennen, schreibt er manchmal. Und das soll Wunsch sein. Ihr Lieben, wenn wir Jesus doch wirklich lieben, ja, wenn wir ihn wirklich lieben, dann wollen wir doch irgendwie ihn besser kennenlernen. Ich habe lange Zeit Fernbeziehungen gehabt, 2 Jahre insgesamt, bevor ich Heather heiraten konnte, meine Frau. Und wir haben uns in Freiburg kennengelernt, Anfang 2009. Und wir hatten ein halbes Jahr Zeit, uns kennenzulernen. Ja, das waren nur 6 kurze Monate, dann ist sie wieder in die USA zurück. Und es war echt hart. 2 Jahre lang haben wir FaceTime gehabt, Skype gehabt, E-Mails gehabt, Briefe, wir haben Briefe geschrieben, Zeit 3-mal gesehen. Ich habe sie einmal besucht, sie mich einmal, ich sie noch einmal. Das war alles in diesen 2 Jahren und das war wirklich, wirklich hart. Wir haben uns manchmal richtig nacheinander gesehnt und verzehrt vor Liebe und oh, wann sehen wir uns das nächste Mal und hat unsere Beziehung Zukunft und du bist aus Amerika und ja, es war hart. Und dann sind wir da vom Bildschirm und oh, ich würde dich gerne umarmen und küssen, aber es geht nicht, weil es ein Bildschirm und es war schwierig, aber das ist doch eigentlich, wie es mit Jesus sein sollte. Hey, wir haben Jesus kennengelernt, wir wissen, er kommt irgendwann wieder, ja, diese Fernbeziehung, die wir gerade, es ist ein Bild und es hängt, ich weiß, aber diese Fernbeziehung, die wir gerade zu ihm haben, die ist doch, oh, wann ist sie endlich vorbei? Wann können wir Jesus endlich wieder sehen? Wann können wir ihn endlich in die Arme schließen? Wann sind wir endlich in dieser Ewigkeit? Wann sind wir endlich mit ihm zusammen? Und das sagt Petrus, das soll doch unsere Grundhaltung sein. Und weil es unsere Grundhaltung ist, weil wir diese Güte und Barmherzigkeit erlebt haben, weil wir so dankbar sind für all das, was Gott gemacht hat, deswegen lasst uns alles dran setzen, um ihn besser kennenzulernen. Und das tun wir eben, indem wir in diesen Bereichen wachsen, indem wir unser Leben unter seine Kontrolle stellen, indem wir unser Alltag, unsere Gedanken auf ihn ausrichten. Das ist es, worum es Petrus hier geht. In Vers 9 schreibt er dann aber, was passiert, wenn wir es nicht tun. Doch wer das alles nicht hat, das, was ich gerade beschrieben habe, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Im ersten Moment denke ich, wow, das tut weh, dass er sagt, hey, wenn du das nicht lebst, wenn du das irgendwie vergessen hast, dann bist du echt blind, dann bist du so richtig kurzsichtig. Und ich habe mich mit dieser Stelle auseinandergesetzt und mich gefragt, was meint Petrus damit? Und das ist tatsächlich das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir tendieren dazu, und das stehen wir alle in der Gefahr, uns selbst so gefangen nehmen zu lassen, dass wir manchmal kurzsichtig sind, dass wir die Ferne voll aus den Augen verlieren, nur noch sehen, was vor Augen ist. Und ich habe euch dazu eine Illustration mitgebracht. Und zwar ein Seil. Und stellt euch mal vor, dass dieses Seil ewig lang ist. Ja? In Wirklichkeit geht es ein paar Mal um die Welt. Nein, es endet am Taufbecken. Aber stellt euch mal vor, das wäre ein Zeitstrahl. Und das ist der Zeitstrahl eures Lebens. Und der ist unendlich. Wenn wir uns Unendlichkeit nicht vorstellen können, stell dir einfach vor, das hier sind Millionen von Millionen von Millionen Jahren. Kannst du dir auch nicht vorstellen. Versuch's. Dieser rote Teil hier, das ist unser Leben, das wir hier auf der Erde haben. Ja, also eigentlich stimmt das Verhältnis überhaupt nicht. Das müsste eigentlich hier so dieses kleine Ende sein, aber ich dachte, dann seht ihr es nicht. Und das ist unser Leben. Und wozu wir Christen leider tendieren und wo Petrus sagt, hey, tut es nicht, es schadet euch nur, ist, dass wir total hierauf fokussiert sind und diese ganze Zeit hier total aus den Augen verlieren. Und wir fangen an, hier Entscheidungen zu treffen, damit wir hier dann irgendwie die Auswirkungen sehen. Ja, ein Beispiel zum Beispiel ist, hey, ich arbeite hier ganz hart und hier spare ich ganz viel, damit ich dieses Stück hier dann voll genießen kann, wenn ich alt bin, ja? Dann reise ich und dann, oh, das wird richtig schön. Und ich denke, da ist doch die ganze Ewigkeit. Warum fokussierst du dich so auf dieses kleine Stück, wenn du diese ganze Zeit hast? Und so sind es ganz viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, wo ich mich frage, sind wir so kurzsichtig und schauen nur auf das oder haben wir das große Bild in Augen und denken, dass es ja Ewigkeitsauswirkungen hat? Und ich habe einige Entscheidungen in meinem Leben getroffen, wo Leute zu mir gesagt haben, hey, du bist doch echt blöd. Wenn du das machst, hat es total Einfluss auf das hier. Und ich sage zu denen, ja, du bist aber blöd, weil was du hier machst, hat Einfluss auf das hier. Meine Entscheidungen, die ich hier treffe, die haben ja Einfluss auf die Ewigkeit. Ja, mir ist es doch wichtig, mit meinem Leben Gott Ehre zu geben, als jetzt irgendwie einen sicheren Job zu haben und Einkommen zu haben und so. Und damals war ich 19, da war ich noch ganz leichtsinnig, ja. Jetzt denke ich, ah, ist vielleicht doch ganz wichtig. Und dann merke ich aber, nee, eigentlich nicht. Weil, ganz ehrlich, hey, unser Geld kann jeden Moment weg sein. Welche Kontrolle haben wir denn über unser Geld oder über unser Leben im Allgemeinen? Ich weiß, das hören wir nicht gerne, aber unser Leben von jedem von uns kann innerhalb der nächsten Sekunde einfach zu Ende sein. Das ist ein Fakt, den können wir gerne ignorieren, da sind wir auch Meister drin, das ist psychologisch, das werden wir lauter depressive Menschen. Aber was die Bibel sagt ist, hey, fokussier dich auf die Ewigkeit. Und jeder von uns wird eines Tages hier stehen, an diesem Ende. Manche früher, manche später oder Jesus kommt wieder, dann alle gleichzeitig. Wir werden sowieso alle gleichzeitig davor stehen. Und dann wird es ja auf was drauf ankommen. Was zählt dann wirklich? Ist es dann wichtig, wofür wir unser Geld ausgegeben haben? Ist es wichtig, wie viele Autos wir oder Häuser wir besessen haben? Oder ist es wichtig, Also ich weiß nicht, ob Gott davon beeindruckt ist, wenn ich ihm dann sage, hey, ich habe 7000 Filme geschaut oder 40.000 Serien. Weiß ich nicht, ja. Letztlich kommt es auch darauf an, wo habe ich Gott die Ehre gegeben, wo habe ich ihm gedient, wo habe ich Frucht gebracht, wo habe ich einen Unterschied im Leben gemacht. Und das beeinflusst auch die Ewigkeit. Und das ist, worum Petrus hier spricht, wenn er sagt, seid nicht kurzsichtig. Und Petrus sagt im Endeffekt, dass wir blind sind in zwei Richtungen. Einmal nach vorne, was ich gerade beschrieben habe, aber einmal auch nach hinten. Wir haben vergessen, woraus wir eigentlich errettet wurden. Wir haben vergessen, von welchen Sünden er uns erlöst hat. Wir haben vergessen, worum es letztlich geht. Wir waren tot in unseren Sünden, wir waren verloren, wir haben keinen Anteil an der Ewigkeit bei Gott gehabt. Und weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, uns errettet hat und wir seine Güte und Barmherzigkeit erfahren durften, deswegen haben wir dieses ewige Leben. Das ist doch, worum es letztlich geht, das ewige Leben. Und Petrus sagt, wenn wir nicht das leben, dann haben wir es einfach vergessen. Dann haben wir das große Bild aus den Augen verloren, worum es eigentlich geht. Und wir haben vergessen, woraus wir rettet wurden. Petrus sagt, in beiden Fällen tut uns das nicht gut. Und er ermutigt uns deswegen an dieser Stelle. Ja, das ist keine Zeigefingerpredigt. Das ist eine Ermutigung, uns wieder zu besinnen und ganz ehrlich zu uns selbst zu sein. Hey, wo habe ich das aus den Augen verloren und warum? Und ich will doch dahin zurück, weil ich liebe doch Jesus. Ja, wir lieben doch Jesus. Ich habe noch keinen Christen getroffen, den ich gefragt habe, hey, denkst du, dein Leben ist fruchtvoll und du bist total zufrieden mit deiner Erkenntnis des Herrn? Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja, also ich habe jetzt genug von Gott erkannt, das reicht mir eigentlich. Also sprecht mal darüber beim Kaffee, habe ich noch nie erlebt. Jeden, den ich eigentlich spreche, denkt, oh, ich wünsche mir so sehr, noch mal mehr von Jesus zu erkennen und so. Und das ist ja unser tiefster Wunsch, weil der Heilige Geist wirkt das doch in uns. Aber weil die Welt um uns herum ist und wir immer wieder uns davon ablenken lassen und wie blind, wie kurzsichtig werden, vergessen wir das und leben nicht das, was wir leben sollen, um das zu erreichen. Meine Ermutigung heute Morgen an euch ist, schaut mal euer Leben an, überprüft mal, wo wir Dinge tun und machen, die gar nicht ewigkeitsrelevant sind. Und ich habe euch zwei Fragen mitgebracht heute Morgen. Die sind eigentlich total banal, aber wenn man die sich mal wirklich antut, dann merkt man, wow, das ist tatsächlich ganz schön tief. Was hast du letzte Woche getan, das für die Ewigkeit Bedeutung hat? Und was hast du letzte Woche getan, an das man sich in der Ewigkeit nicht erinnern wird? Der Glaube ist ein Geschenk und der ist allein aus Gnade. Den können wir uns niemals verdienen. Aber zu glauben an Jesus ist erst der Beginn einer langen Reise, von einem Abenteuer, manchmal schreibt Paulus auch von einem Marathon oder einem Wettlauf. Und wir sollen alles daran setzen, ihn gut zu laufen. Was bedeutet, hey, lass doch unser Leben so leben, dass wir einen Unterschied machen. Lass uns unser Leben doch so leben, dass wir Gott immer besser kennenlernen, weil das ist das, was uns letztlich auch selber am meisten glücklich macht, wodurch wir Gott Ehre geben. Wenn du diese Fragen für dich jetzt beantwortest und du, wie ich auch, zu dem erschreckenden Ergebnis kommst, dass ich letzte Woche doch ganz viel in Kategorie 2 gemacht habe. Ich meine, das musst du selbst entscheiden, aber wir können letztlich Gott tatsächlich darum bitten, hey, veränder mein Herz. Schenk mir doch wieder Leidenschaft für dich, für dein Wort. Lass mich doch so leben, dass mein Leben Unterschied macht, damit ich ganz viel für die Ewigkeit mache. Und wir haben alles, was wir dazu brauchen. Ich würde gerne im Gebet schließen. Und wir haben dann 1-2 Minuten, um uns über diese beiden Fragen Gedanken zu machen. Dann werden wir noch ein Lied singen. Lieber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles für uns gegeben hast, damit wir leben dürfen, damit wir neues Leben empfangen haben. Ich danke dir, dass du uns in deiner Güte zu dir gerufen hast und wir eine Entscheidung treffen konnten, mit dir die Ewigkeit zu verbringen und dass das Einfluss hat für viele, viele, viele Millionen von Jahren. Und ich danke dir, dass wir diese Freude erleben durften, als wir das erste Mal dich kennengelernt haben, als wir das erste Mal erlebt haben, wie du uns Sünde vergeben hast. Ich danke dir, dass es bei jedem ist, der das erlebt hat, ob er christlich aufgewachsen ist oder nicht. Irgendwann kam der Punkt, wo wir deine Gnade erleben durften und deine Güte und Barmherzigkeit. Und ich danke dir, dass das unser Leben so voll macht, so reich macht, so glücklich macht. Und damit wir das nicht aus den Augen verlieren, damit wir da nicht abdriften, sondern da wirklich voll aufgehen und unser ganzes Leben da wirklich dir zur Ehre leben können, heißt es auch, sich immer wieder, was für einen Unterschied machen meine Entscheidungen, was für einen Unterschied macht mein Leben, das ich heute lebe. Weil das ist letztlich, worauf es ankommt. Und ich danke dir, dass das nicht ein Druck ist, sondern dass das eine freie Entscheidung ist, die wir treffen dürfen, dass einfach eine Ermutigung ist, weil wir können ja nur gewinnen, wir können nicht verlieren, wenn wir uns bemühen, dich besser kennenzulernen. Das ist nur Gewinn, Herr. Und ich bete, dass uns das heute Morgen wirklich ermutigt, unser Leben da zu reflektieren und wirklich zu überlegen, wo wir vielleicht Dinge anders setzen müssen, anders entscheiden müssen, vielleicht manche Dinge verändern müssen in unserem Leben, um dir Ehre zu geben und um wirklich Entscheidungen für die Ewigkeit zu treffen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du unsere Herzen da anzeigst, wo es dran ist, da vielleicht mal wieder einen Frühjahrsputz zu machen in unserem Leben und bestimmte Dinge neu auszurichten. Gemeinsam wie David auch in Psalm 139 zu beten, Herr, forsche mich, prüfe mich und führe mich zurück auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.